Live in Mixtapes. So, Kollegen, was haltet ihr eigentlich von diesem Lied?
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance, that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die.
Mögt ihr dieses Lied?
Er ist ein Klassiker, der zu Tode genudelt wurde.
Ich mag's.
Ich liebe dieses Lied. Ich habe es immer schon geliebt. Das war, als meine erste Tochter ein Baby war, die hat manchmal für ein, zwei Stunden geschrien und ich war dann irgendwie dran zum in den Schlaf schütteln. Und dann habe ich irgendwie so lange Lieder gesungen, wo ich den Text konnte. Und das war Thunder Road von Bruce Springsteen und American Pie von Don McLean. Also da haben wir sozusagen selber die Zeit vertrieben. Der Don McLean wurde immer, es gibt im Internet sehr viele Seiten, die sich gewidmet haben, worum es in diesem Lied geht. Mhm. Und der Don McLean hat sich eigentlich immer relativ lang verwehrt gegen eine Interpretation dieses Stückes, er gesagt, das ist ein Kunstwerk, das steht für sich, aber es ist zumindest teilweise nicht so schwer zu entschlüsseln, nämlich in dieser ersten Strophe geht es ja um The Day the Music Died. Wisst ihr, welcher Tag das war? Welches Jahr?
Ich tippe auf 1961.
Ganz falsch.
Bin ja kein Nerd.
Na circa, wo muss das hingefallen sein?
Das war früher.
Also du sagst, ich höre schon die Worte Absturz, Flugzeugabsturz. Es war 1959, 61 ist ja gar nicht so falsch.
Mhm,
es war im Februar, es war bitter kalt, es war der 3. Februar. Und an diesem Tag ist die Musik gestorben, weil da sind nämlich an einem Tag drei Musiker gestorben, wovon einer definitiv ein Genie war, einer sehr vielversprechend und einer so, naja, aber jedenfalls auch bekannt. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Im Jahr 1936, also ich gehe jetzt an den Beginn des Rock'n'Roll, 1936 gab es ja noch nicht, da wurde aber geboren in Texas, in Lubbock, ein gewisser Charles Hardin Holley. Geboren in einer Mittelschichtfamilie in der Great Depression, das heißt Mittelschicht war damals auch arm. Und er wurde schon früh dieser Charles Holley konfrontiert mit Musik und Gospelmusik, Countrymusik und Rhythm and Blues. Und seine Freunde nannten ihn Buddy. Buddy Holly.
Ich hätte da eine Frage. Wo ist Buddy Hollys Brille jetzt?
Aha, du spielst die an auf ein Lied der Ärzte.
Klar.
Und wann spielen wir das einmal?
Er hatte braune Augen und auch braune Haare. Er hatte eine Brille und eine Gitarre. Auf der Gitarre spielte er bis zur Ekstase. Und die Brille trug er immer auf seiner Nase. Wow, wow. Er sang wie ein Engel und war überall bekannt. Zum Schlafen gehen hing er die Gitarre an die Wand. Doch seine Brille hat er niemals abgesetzt. Wo ist Buddy Hollys Brille jetzt? Er war schlank und hatte Glück bei den Frauen. Er brauchte ihnen nur in die Augen zu schauen. Wenn ihn die Brille dabei einmal störte, dann sang er so lange, bis sie ihn erhörte. Wow, wow. Er stieg in ein Flugzeug.
Buddy Holly war nämlich, hat nicht gut gesehen, daher hatte eine Brille. Nicht nur eine Brille, er hatte auch sehr schlechte Zähne. Wenn man sich da, ja, wenn man sich... Ihm wurden dann einmal von einem Typen aus seiner Band bei einer Schlägerei die Zähne ausgeschlagen und er hat nachher dann eine Krone bekommen und hat nachher viel besser ausgeschaut. Aber wenn man sich die älteren Bilder anschaut, dann war er so ein echter Nerd. Also so eine große Hornbrille und schlechte Zähne. Aber er konnte singen wie ein junger Gott. Und er war, das muss man sagen, er war eigentlich ein Genie. Er ist mit 12, hat er schon Gitarre spielen gekonnt und er ist schon mit 13 aufgetreten bei Veranstaltungen. Und so wie viele in dieser Zeit hat er kulturelle Aneignung betrieben. Er hat nämlich, er hatte die Vision, dass man die weiße Country-Musik fusioniert mit der schwarzen Rhythm and Blues-Musik. Und das haben natürlich andere auch gemacht, wie ein gewisser Elvis Presley. Nämlich, es war halt der Beginn des Rock'n'Roll sozusagen. Also man kann jetzt nicht aus seiner Kindheit so tragische Geschichten erzählen, wie vom Dennis Wilson zum Beispiel. Also ich glaube, er ist eigentlich in guten Verhältnissen aufgewachsen und er hatte jetzt keine großen Brüche in seiner Kindheitsbiografie. Und er ist dann halt immer besser geworden im Singen und im Gitarrespielen. Und 55 ist er, da war er 19 Jahre, ist er in einer Vorband von Elvis, als Vorband von Elvis Presley aufgetreten. Und das hat sich halt immer so weiterentwickelt. Dass er, und der hat eigene Lieder geschrieben, was man sagen muss, das war ja damals gar nicht so selbstverständlich. Weil viele, die da Musik gemacht haben, haben ja dann Lieder von anderen gesungen. Elvis, glaube ich, hat wahrscheinlich fast kein einziges Lied von seinem Oeuvre selber geschrieben. Aber er hat selber eben auch Lieder geschrieben und die auch selber performt. Hat eine Band geformt und so weiter und so fort. Die Band hat er genannt The Crickets. Wisst ihr, was das heißt auf Deutsch?
Ja, wie sagt man bei uns? Die Grillen.
Die Grillen, genau.
Zikaden, Grille. Kann das sein? Ist das der richtige Fach, der zoologische Ausdruck, Zikade?
Weiß ich nicht. Manche sagen, die waren mal im Proberaum und es waren dann Grillen irgendwie so in diesem Proberaum drinnen und die haben dann gesagt, irgendwas ist da, irgendein komisches Geräusch und dann haben sie das entdeckt, dass es Grillen waren und dann haben sie sich benannt, die Crickets. Gut, und dann entwickelt er halt irgendwie seine Fähigkeiten weiter und dann 1957 und 1958 bekommt er einen Record-Deal bei Decca Records, wo auch eine gewisse Band namens The Rolling Stones, glaube ich, aufgenommen hat, oder?
Ja, die Beatles wurden abgelehnt, noch viel schlimmer, und die Stones haben dann später den Vertrag bekommen. Ja.
Das war aber, glaube ich, ein englisches Label und die haben aber auch eine Niederlassung gehabt in den USA und dort hat er bei Decca Records aufgenommen. Und dann hat er in den Jahren 1957 und 1958, ich finde das so faszinierend in dieser Zeit, momentan ist es so, eine Band geht ins Studio, dann nehmen sie was auf über mehrere Monate und dann ist es fertig und dann passiert irgendwie so ein Jahr lang nichts, bis irgendwie eine Marketing-Sache irgendwie aufgezogen wird. Und damals ging das aber so zack, zack, zack. Also 1957, 58 hat er dann Hits geschrieben, die man heute noch kennt. Nämlich zum Beispiel That Will Be The Day That I Die oder Every Day oder It's So Easy oder Oh Boy. Kennst du die?
That'll Be The Day kenne ich. Das gibt es ja auch, glaube ich, in sämtlichen Versionen von Everly Brothers und so weiter. Wurde ja alles gecovert dann, glaube ich. Ne?
Enorm viel Versionen.
Ja. Natürlich. Ich spiele euch jetzt was vor. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your love and well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday will I'll be blue. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die.
Getting closer
going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's a getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey.
Man muss sagen, das sind schon alles ordentliche Lieder und die sind auch eigentlich gut gespielt, gut aufgenommen. Und das hat alles selber geschrieben und alles mit seiner eigenen Band gespielt. Und das ging dann halt schnell. Also diese Lieder wurden aufgenommen und dann rausgebracht und die wurden dann relativ schnell wirklich nationsweite Hits in den USA. Und er hat dann verschiedene Touren unternommen, auch internationale. Und zwar zum Beispiel ein 15-jähriger Mick Jagger war dann bei einem Konzert in London und da hat er dieses Buddy Holly Lied gehört. I'm gonna tell you how it's gonna be. Are you gonna give your love to me? I wanna love you night and day. You know my love will not fade away. Oh well, you know my love will not fade away. My love is bigger than a Cadillac. I try to show it when you're driving me back. Your love for me got to be real. For you to know just how I feel. A love for real not fade away.
Das ist ja, wie sagt man zu diesem Rhythmus? Das ist dieser...
ja, der hat einen Namen, weiß ich aber nicht.
Bam, bam, bam. Bam, bam, wenn wir nur einen Schlagzeuger hätten, den wir fragen können. Bam, bam.
Ja, na, das ist so...
Das gibt es ja, Who Do You Love und so weiter. Das ja, ist ja,
das Bo Diddley.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Bo Diddley. Also, dieses Rhythmus-Pattern hat ja Bo Diddley erfunden und dann Not Fade Away ist ja natürlich auch in diesem Rhythmus. Und dieses Lied haben wir dann 6 Jahre später, hat dieser gewisse Mick Jagger dann mit seiner Band The Rolling Stones gecovert und das war, glaube ich, einer der ersten Top-10-Hits von den Stones.
Genau, ja. Not Fade Away, ne?
Not Fade Away, ja.
Kennt man diese Band namens Rolling Stones? Ich glaube, die haben nur 2, 3 Singles rausgebracht.
Nein, da muss schon wirklich ein Nerd sein.
Das ich glaube, das ist ein ganz obskures
Zeug. So eine Shoegazer-Band.
Ja, nein, das ist
auch nicht sehr unbedeutend, ja.
Die haben, glaube ich, wirklich...
Ich würde nie eine Podcast-Folge darüber machen. Ja.
Also, dieser Buddy Holly, das seid ihr mir einig, das ist amtlich, ja, für das, dass das eigentlich schon so lange her ist. Es ist gut aufgenommen, es ist gut gespielt, selber gespielt, war auch ein guter Gitarrist. Also das lief echt gut für ihn. Privat lief es auch gut. Da lernte er 1958 an der Spitze seines Erfolges die Maria Elena Santiago kennen. Und er hat ihr beim ersten Date einen Heiratsantrag gemacht. Und sie haben dann auch im August 1958 geheiratet. Und er war damals schon wirklich ein Weltstar, zumindest in den USA nationwide ein Star. Also war in den Hitparaden auf Nummer 1 sehr einflussreich. Die Ehe mit dieser Dame wurde sogar geheim gehalten, wegen der Fans. Mhm. Und sie wurde immer nur als seine Sekretärin vorgestellt.
Was auch so ein Popstar-Phänomen ist. Ja. Die männlichen Popstars, oder wahrscheinlich auch die weiblichen, aber speziell die männlichen Popstars, die müssen immer begehrlich sein. Ja? Die müssen immer potenziell zur Verfügung stehen.
Kennst du vom Lennon die Geschichte, ne? Dass das auch lang Geheimnis war?
Naja, generell. Ja, ich glaube.
Ich bin damit mal ganz offen umgegangen. Also ich habe das immer öffentlich gemacht.
Also die Leute wissen, ich bin verheiratet, ja, es nutzt nichts. Mhm. Ja. Sorry, tut mir leid, ja.
Ist halt so, ne? Kann man nichts machen. Ja. Also die heiraten im August 58 und dann wird sie auch bald schwanger. Dann geht es aber ein bisschen schlecht zu, nämlich War dann eigentlich so, dass der Manager von Buddy Holly hat immer so die Lizenzeinnahmen ein bisschen abgezweigt. Der war so insofern gut, weil er das die ganze weil er ihn entdeckt hat und weil er die Karriere irgendwie gut angeschoben hat, aber gleichzeitig halt nicht so gut, weil er so ein bisschen Geld eingeknarrt hat. Und dann war Buddy Holly Ende 1958, wollte er dann umziehen von Texas nach New York. Leben dort ist teuer, die Frau war schwanger. Und irgendwie war es, er hatte dann einen Zerstritt mit seinen Bandmitgliedern. Also es war so ein bisschen, trotz des Erfolges, ein bisschen ein Dead End. Und er brauchte dann halt Geld. Und er hat dann gesagt, na gut, dann machen wir halt eine Tournee im Winter. Das war also Anfang 1959. Der ist eigentlich für extrem viele Dinge verantwortlich. Oder der war ein Innovator in mehrerer Hinsicht. Was meint ihr da?
Na, die Brille haben wir schon gehabt, ne?
Die Brille, da würde ich mal sagen, er war sozusagen der erste Nerd oder der erste Geek. Also der John Lennon hat gesagt, nach dem Buddy Holly habe ich kein Problem gehabt mit meiner Brille. Mhm. Und davor eigentlich schon. Also er war so ein bisschen, ja, die Blaupause für so Typen wie John Lennon, Roy Orbison, Elton John, Elvis Costello, mhm, dem sogar ähnlich geschaut, und dann auch Rivers Cuomo von Weezer, der ja dann sogar ein Lied über Buddy Holly geschrieben hat. Also er hat irgendwie so das klassische Schönheitsideal, was damals Elvis Presley irgendwie etabliert hat, hat er eigentlich zerstört oder zerbröselt, war nicht notwendig. Was hat er noch gemacht?
Hat er getanzt auf der Bühne irgendwie zum Gitarrespielen
dazu? Gibt es irgendwelche Moves? Nein, aber hat er nicht irgendwie musikalisch irgendwo mit seinem Sound irgendwie?
Er hat eigentlich erfunden die klassische Rockband-Besetzung. Nämlich er war eigentlich der Erste, der gesagt hat, ich will zwei Gitarren haben. Also dieses Bass, Schlagzeug und zwei Gitarren, wie es zum Beispiel auch unsere Band Lukas hat, das war er eigentlich die erste Band überhaupt, die das gemacht hat, oder die erste erfolgreiche Band, weil er eben das auch haben wollte für den Sound. Er hat auch relativ früh und relativ früh schon mit Overdubs im Studio gearbeitet. Er war auch einer der ersten, ich meine, ich habe es vorher schon erwähnt, der seine eigenen Songs geschrieben hat, weil das war damals eigentlich nicht üblich. Und das war natürlich dann auch für andere ein Vorbild. Und er war, das ist für dich als großen Beatles-Fan wichtig, er war eigentlich so der erste Brave, weil man muss sagen, damals waren die Typen, die so Rock'n'Roll gespielt haben, das waren eher wilde Hunde.
Little Richard und so weiter, ne?
Jerry Lee Lewis war mit seiner 14-jährigen Cousine verheiratet.
Was damals total okay war.
Ja, was damals total okay war. Eddie Cochran und so weiter. Also die Message von denen war, hey, wir sind gefährlich. Und vor ihm war irgendwie die Message, ich bin eigentlich
nicht so Schwiegersohn viel. Eher so leicht.
Schwiegersohn und eher so lieb. Also schon Liebe, schon körperliche Liebe auch, aber irgendwie halt auf lieb und auf nett.
Könnte man sagen, eher gediegenere Popmusik vielleicht? Weißt du, was ich meine? Nicht,
ja.
Jetzt nicht so dieses rebellische Wüde. Ja, so, ich meine, das sucht jetzt blöd an, so à la Presley, der ja durchaus speziell in seiner Anfangsphase ein bisschen der Verderber der Jugend angesehen wurde, ja, und speziell Jerry Lewis und so weiter und so fort, oder geschweige denn Little Richard, ja, der ja jenseits aller Normen war.
Ja, na, also die waren schon, die wollten sich schon irgendwie in ihrer Wildheit irgendwie übertreffen und das hat er jedenfalls nicht mitgemacht. Es wird natürlich damals trotzdem, den ganz Konservativen wird es zu arg gewesen sein, dass man sozusagen in den Country jetzt auch diese Black-Music-Einflüsse macht, aber in Wirklichkeit war er natürlich schon eine ganze Kategorie harmloser. Und damit hat er natürlich dann den Weg geebnet für vier Jungs aus Liverpool. Manche Leute behaupten, nimm die ersten vier Beatles-Platten und dreh die Stimmen weg und das sind eigentlich Buddy Holly-Stücke.
Mhm. Aber die haben das ja auch zugeben, ne? Das ist ja auch wirklich was sie eigentlich verbürgt haben.
Ja, ja, sicher.
Ich also denke speziell, als sie sich noch The Quarrymen nannten. Ja,
ja, genau. Die Quarrymen, das erste Lied, was die Quarrymen aufgenommen haben, also die erste Band von John Lennon, war This Will Be The Day That Will Be The Day That
Will Be The Day.
Also, ach so, obskure Band, dass der nichts wohl ist.
Ja, genau. Also eigentlich war der Wegebner für die Beatles. Ne? Nämlich mit dieser Liebheit. Mhm.
Die eigentlich, glaube ich, von Brian Epstein kommt ein bisschen. Ne? Die Beatles ja gar nicht so von Anfang an hatten, weil die ganzen Hamburgiers waren ja Leder, ja, und Wüt und Alk und
das Gemma Gas. Das Bizarre, ne, ist ja an der Geschichte nicht, dass die Beatles ja eher wirklich im Verhältnis Straßenjungs waren, ja, die in ein sehr massenkompatibles, nettes Image getreten sind, nämlich Anzug, Krawatte, Pilzkopffrisur, das war das Gefährlichste, der Pilzkopf, ja. Und die Stones waren ja eigentlich eher die gut Bürgerlichen zum Teil, genau, ja, die eher auf wilde Hund gemacht haben, ja. Mhm. Das war ja das fast Lustige an der Sache.
Aber halt ein bisschen gemacht, weil die Stones waren ja eher quasi aus der höheren Klasse und so weiter, ja, und die eben, Beatles waren eigentlich die Gossenjungs.
Das ist ja nur die Working Class, ja.
Und Merchandise oder das Management, ja, dahinter, ja.
Mhm. Das waren ja eher, und speziell die Bilder vom jungen Lennon mit der Schmalztolle und so weiter und so fort und der Lederjacke, ja. Mhm. Ja, Buddy Holly ist da, ja, der sagt... Macht's nur
gut. Aber Beatles auf alle Fälle, Buddy Holly, das kommt oft vor, dass das ja natürlich der große war für sie. Ne? Ja.
Hold me close and tell me how you feel. Tell me love is real. Mm-hmm. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you.
Ein gewisser Robert Zimmerman, den wir auch kennen unter Bob Dylan, der hat zum Beispiel einen Nobelpreis bekommen, wie ihr wahrscheinlich wisst. Und da hat er gesagt, naja, musikalisch begonnen hat es beim Buddy Holly. Also das war's. Also das heißt, im Festland, Kontinentaleuropa, ist er jetzt eigentlich nicht so der große Begriff, aber in den USA, glaube ich, und im UK schon. Und wenn man sich das so überlegt, läuft bei dem halt schon wirklich viel zusammen. Also wir haben die Stones, die ihn covern, wir haben die Beatles, die irgendwie dieses Image übernehmen, wir haben den Dylan, also er war irgendwie ein Wegebener für das, was man dann eigentlich sehr lange hörte, nämlich auch dieses Verträglichere. Ne? Also das war wahrscheinlich die größte Innovation, dass man sozusagen sagt, ich bin brav, aber ich mache jetzt keine seichte Country-Musik, sondern es ist schon ein bisschen ein wilder Kern, aber es ist, wie soll ich sagen, sozial halbwegs verträglich.
Ja, vielleicht nochmal was anderes. Ja. Vielleicht können wir ja sagen, ja, dass der Buddy Holly eins kapiert hat, ja, dass man mit einem zugänglicheren musikalischen Kontext eben das schafft, was wir heute unter Pop verstehen, weil Pop ja von populär, ja, dass ich halt eben auf der einen Seite, ich sage jetzt einmal, wenn man das so sagen will, den damals die Wilden vom Rock'n'Roll, ja, dass ich sage, okay, die machen ihr Ding, aber ich mache es ein bisschen anders, ja, und bin damit etwas zugänglicher, mhm, und somit irgendwo vielleicht ein Stein war, der das Poppigere, ja, wenn wir jetzt unterscheiden wollen zwischen Rock und Pop vielleicht, ja, ist jetzt auch ein bisschen sehr, sehr gewagte These vielleicht, aber der Buddy Holly hat halt schon irgendwie geschafft, eben durch seine Zugänglichkeit, sie wahrscheinlich andere Hörergruppen zu erschließen. Ja,
glaube ich
eher auch. Konsensfähig, ja. Ohne sech zu werden, ja, oder ohne musikalisch jetzt Kompromisse einzugehen. Ganz im Gegenteil, vielleicht sogar musikalisch ein bisschen konsequenter zu sein und sagen, hau's nochmal, ich mache jetzt einen Overdub, weil das hat mir nicht gefallen, oder ich schleife da noch nach, oder ich mache hier noch eine Verbesserung. Ja. Also das, was wir als Popmusik möglicherweise verstehen.
Ja, also er wird, glaube ich, zumindest bei uns ein bisschen zu wenig gewürdigt, finde ich. Aber das passiert ja jetzt. nochmal zurück zu einem anderen Musiker. 1941, da wird im San Fernando Valley, in der Nähe von L.A., wo auch Dennis Wilson war, geboren Richard Valenzuela. Der wird in sehr ärmliche Verhältnisse geboren, also in eine Familie mexikanischer Abstammung. Er lernt aber dann gar nicht Spanisch, also er wird englischsprachig erzogen. Und seine Familie und er dann später auch sind Erntehelfer in Kalifornien, also in sehr armen Verhältnissen wächst er auf. Und dieser Bursche ist musikalisch auch sehr begabt und er findet dann irgendwann mal eine kaputte Gitarre und lässt sie von seinem Onkel reparieren und dann spielt er ohne Pause. Und der lernt sich das sozusagen selber und wird eigentlich auch ziemlich gut. Als er 15 Jahre ist, hat er einmal Glück, so ein bisschen ein Glückskind, dieser Richard Valenzuela. Da kommt es nämlich dazu, dass in der Schule, über dem Pausenhof seiner Schule, zwei Flugzeuge aneinander krachen in der Luft. Also zwei Flugzeuge fliegen in der Luft zusammen und stürzen dann ab und stürzen auf diesen Schulpausenhof. Und da sterben auch ein paar Schüler. Aber er nicht, weil er ist an diesem Tag beim Begräbnis von seinem Großvater. Also sozusagen, das rettet ihm das Leben. Aber da Freunde von ihm sterben bei diesem Mid-Air-Crash, entwickelt er eine ziemliche Flugangst seit diesem Tag und hat auch öfter so Albträume vom Flugzeugfliegen. Dann 1957, da ist er erst 16, da steigt er das erste Mal in eine Band ein. Zunächst ist er mal netter der Bandleader, aber er singt viel besser als der Bandleader und er spielt viel besser Gitarre als der Bandleader. Und er übernimmt dann diese Band. Und als er dann 17 Jahre alt ist, wird er dann wieder entdeckt. Also so ähnlich wie Buddy Holly, nur bei einem viel kleineren Label, das heißt Delphi Records. Und da nimmt er dann ein Lied auf und das wird auch so ein mittelgroßer Hit schon. Das finde ich eigentlich ziemlich leiwand. Da gibt es auch eine Coverversion von den Ramones und das Lied heißt Come On, Let's Go. So, also das war jetzt eine schöne Nummer und dann macht er ein paar Wochen später, es ist wieder so leiwand, es geht was so schnell, ja, macht er dann eine Double A-Side auf einem Lied, ist Donna, ein Lied über seine Freundin damals, die war, er war ja Richie Valenzuela, also war ein sozusagen als Hispanic und diese Donna war halt eine kaukasische junge Frau, also eine Weiße, und das gefiel deren Vater gar nicht, dass sie mit einem Hispanic zusammen war. Sie waren aber trotzdem zusammen und diese Donna gibt es noch immer und lebt auch noch immer und noch Auskunft über den Richie. Und da macht ein Lied über sie, das heißt Donna, und dann die B-Seite dieser Single ist dann ein Lied namens La Bamba. La Bamba hat aber nicht geschrieben, anders als Come On, Let's Go oder
war
Donna.
War das nicht eine klassische Hochzeitsnummer, La
Bamba? Das war eine klassische Hochzeitsnummer aus Mexiko. Das ist so eine Fusion aus Spanisch, Indigenisch und Afrikanisch. Und das ist im Original sozusagen, das wurde so um 1900 in etwa geschrieben oder um 1920.
Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia y otra cosita. Ahí arriba, arriba y arriba y me, yo no soy marinero pero ti seré.
Er hat es dann, dieses Lied genommen und hat es dann sozusagen wieder eine Fusion gemacht mit Rock'n'Roll. Und da ist dann eben entstanden dieser Welthit. Damals war es dann auch schon wirklich ein großer Hit in den USA. Damals ist eben dieses La Bamba.
Arriba y arriba, con mi cerebro, mi cerebro. Yo no soy
Das kennen wir, glaube ich. Ich mag das Lied.
Ja, es ist super, aber es ist so erst im Stil-Feeling halt, ne?
Weiß ich nicht, finde ich nicht.
Ich kann mir das gut auch von den Ramones vorstellen. Also irgendwie hat das so was Punkiges für mich immer gehabt.
Ja, also ja. Ich finde es leibend, aber ich habe zum Beispiel jetzt gestern Ramones meiner Frau
vorgestellt. Es ist einfach nur eine Überdrehte, es ist ja Rock'n'Roll-Band auf Speed in Wirklichkeit. Ne?
Ich habe das La Bamba jetzt mal laufen gehabt und meine Frau hat gesagt, das ist ein Schaß. aber jedenfalls,
dass was immer du uns damit jetzt sagen willst.
Also das Lied war ein Hit. Also, und man muss jetzt sagen, dieser Typ war damals 17 Jahre alt. Also das ist schon eine wilde Geschichte eigentlich. Ja. Und dann geht es relativ schnell. Also von dem Stück wurden 1 Million Stück verkauft. Und aus dem Richard Valenzuela hat dann der Manager gesagt, nein, du musst anders heißen. Wir nennen dich jetzt Richie. Und wir nennen dich jetzt Richie mit einem T. Weil Richies ohne, mit T gibt es noch nicht so viele. Also Richie. Und statt Valenzuela hieß er dann Valens, also Richie Valens. Und er tritt dann im landesweiten Fernsehen auf. Er spielt zum Beispiel mit Chuck Berry, Bo Diddley hatten wir schon, mit Sam Cooke, mit Jackie Wilson, mit Eddie Cochran. Und er schafft es sogar, als er ein Konzert in New York spielen muss, dass er von L.A. nach New York fliegt. Also er besiegt auch seine Flugangst. Die Dinge schauen gut aus für ihn. Und dann sind wir Ende 1957 und er bekommt dann die Einladung, dass er den Buddy Holly begleitet zur nächsten Tour, nämlich zur sogenannten, also zur Wintertour. Die ist dann, beginnt dann im Jänner 1959. Das war eine Tour from Hell. From Hell.
From Hell.
Aus der Hölle.
Ja, schon, die Tour war from Hell, weil...
Weil alles schief ging, ne? Weil da ziemlich viel schief ging. Also man muss sagen, also Headliner war natürlich Buddy Holly, der war der größte Star. Die Nummer zwei im Line-Up sozusagen war der Richie Valens. Sie nahmen dann noch mit den Big Bopper. Mhm. Das war ein Radio-DJ, der hatte damals den Weltrekord im Plattenauflegen. Nämlich, der hat Platten aufgelegt für 5 Tage, 2 Stunden und 8 Minuten hintereinander. Nicht geschlafen und sich dann nur manchmal geduscht bei den Liedern.
Unmengen wahrscheinlich vom Aufputschmittel. Intus.
Wahrscheinlich.
Da hast du damals an jeder Apotheke wahrscheinlich ganz legal gekriegt. Ja.
Und dieser Big Bopper war dann halt irgendwie so bekannt, weil er wahrscheinlich ein lustiger DJ war. Und er hat auch dann ein Lied selber geschrieben, nämlich Chantilly Lace. Kennt ihr das?
Nein. Ad hoc nicht, nein. Ad aber vielleicht, nicht. Wenn wir es hören.
Ich spiele das jetzt vor, das kennt ihr natürlich, ihr alten Kenner.
Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet thing. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down. Wiggle in the walk and a giggle in the talk. Make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny. Make me spend my money. Make me feel real loose like a long-necked goose. Like a girl. Oh, baby, that's what I like. What's that, baby?
Also das war dieser Hit von Big Bopper. Das war auch nationwide ein Hit. Den würde ich jetzt nicht so sehen als großen Innovator. Aber jedenfalls, der war da auch dabei. Der war dann sozusagen Nummer 3 im Lineup. Und dann waren noch die Dion and the Belmonts. Mhm. Von denen ist das Lied Why must I be a teenager in love? Also muss man sagen, eigentlich schon eine hochkarätige Partie.
Aber die sind mit dem Bus gefahren, oder?
Ja, und das war eine Tour. Es war Jänner und Februar und es war im Midwest. Also es war in den Staaten Michigan, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Kentucky und Ohio. Und man muss wissen, im Winter in den USA ist es dort echt kalt. Und das ist so ein bisschen... Das sind die Flyover-Countries, würde man jetzt sagen, also eher so ein bisschen die nicht so interessanten Bundesstaaten. Und dort wollte man halt irgendwie das Publikum erobern. Und das war aber dann schon so, dass es da oft in großen oder mittelgroßen Städten dann halt oft so Ballrooms gab, wo dann halt einfach die Kids halt hingegangen sind, wenn so eine Band in die Stadt gekommen sind. Und das waren sicher schon ordentliche Konzerte. Die waren zum Beispiel auch am 31. Jänner 59 in Duluth in Minnesota. Und wisst ihr, wer daher ist? Bob Dylan. Und der hat sich das Konzert angesehen. Da war der 15-jährige Bob Dylan, hat sich das dort angesehen. Nein, 18 Jahre war er alt schon. Und von dem hat er dann auch in dieser Nobelpreisrede gesprochen, von diesem Konzert. Und er hat gesagt, ich bin dort, war dort und das war von vorn bis hinten leiwand. Aber das war eine Ochsentour. Es waren nämlich 24 Tour-Dates, 24 Städte wurden bespielt an, Achtung, 24 Tagen. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Heute sind bei so größeren Touren meistens mindestens ein Tag dazwischen oder zwei. Und das Ganze war dann so, die sind dort mit Bussen gefahren. Das waren aber keine Nightliner, wie wir das heute kennen, sondern es waren ausrangierte, schlechte Schulbusse. Also die Busse, die man nicht mehr verwenden hat können für Schulbusse, mit denen sind wir gefahren. Und das Problem war, die hatten keine Heizung. Und das nächste Problem war, es war eine ziemliche Kältewelle in dieser Zeit. Höchsttemperaturen -7, Tiefsttemperaturen -38 Grad. Und da die jeden Tag woanders waren, sind die jeden Tag 400, 500, 600 Kilometer gefahren, was in diesen Bussen ziemlich zart hat. Also jeden Tag 10 bis 12 Stunden Fahrt, natürlich auch über Nacht. Und das nächste Problem war, die Tour war so angelegt, als ob jemand die USA-Karte genommen hätte und dann mit Dartpfeilen draufgeschossen hätte. Also es war jetzt nicht so, wir fahren da jetzt im Kreis durch die ganzen Staaten, sondern die sind manchmal 300 Kilometer nach Norden gefahren, dann 400 Kilometer nach Osten, dann 500 Kilometer nach Westen, dann 700 Kilometer nach Süden und dann wieder Norden und Süden und Westen. Also es war sehr schlecht organisiert, rein von der Logistik her, vom Ablauf her und auch vom Equipment, also dieser Busse her. Die wurden dann alle zwei, drei Tage ist ein Bus hinworden und sie haben ihn dann austauscht gegen einen neuen Bus. Und in diesen Bussen war es sehr kalt und da haben sie dann schlafen müssen. Und dann sind sie halt immer angekommen, irgendwann um 5 in irgendeiner Stadt. Roadies hat es keine gegeben, das heißt, da haben dann die Musiker das selber aufbauen müssen. Und dann haben sie halt gespielt und dann sind sie halt wieder weitergefahren. Alles in der Nacht. Es war dort so kalt, dass der Schlagzeuger dieser Crickets, also dieser Grillen, also der Band von Buddy Holly, hat jetzt ohne Schmäh, hat Frostbeulen bekommen. War dann im Krankenhaus und konnte nicht mehr weiterspielen. Jetzt haben sie dann die anderen Musiker am Schlagzeug abgewechselt. Also es war echt kalt und es war stinkert. Also die haben natürlich jetzt keine Zeit gehabt, dass sie jetzt ihre Kleider waschen. Und es war sozusagen sehr unglamourös, die ganze Sache, und sehr anstrengend. Was passiert dann natürlich in solchen Bussen?
Man fängt ins Streiten an.
Wahrscheinlich ja, aber als erstes mal krabbeln so die Viren an die Busdecke und verbreiten sich dort und die Bakterien und dann kriegen mal alle Schnupfen und dann kriegen irgendwann mal alle Grippe. Wir haben einmal so eine Tour gemacht, es hat nicht minus 38 Grad gehabt, aber es war irgendwie im November durch Deutschland und wir sind auch immer 400, 500 Kilometer gefahren manchmal. Also für mich war das einer der hässlichsten Perioden meines Lebens. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich war dort echt geschissen in der Woche. Also ich war,
du warst krantig ständig, ne?
Ich war ständig krantig, also eigentlich war ich deprimiert, ja. Weil das so langweilig war, weil es jeden Tag das Gleiche war, weil ich gewusst habe, wir schlafen, also wir haben zumindest in Betten geschlafen, ja. Aber ich habe gewusst, es wird irgendwie wieder so eine unangenehme Nacht und dann trinkt man zu viel.
Ich finde, es war körperlich anstrengend, das viele Sitzen, ja. Und die Warterei und so weiter, das weiß ich auch noch. Ja,
ja, also es war...
Also man ist nie allein.
Habt ihr jemals die Henry Rollins Tagebücher, was er Black Flag Zeit, Get in the Van gelesen?
Geht ihm auch so.
Ihr verwächigten Wächter.
Na gut, Henry Rollins war hart, ja. Aber
ich glaube, das ist ihm auch mal gegangen
irgendwann. Ja, aber wahrscheinlich war der Bus zumindest geheizt und damals jedenfalls nicht.
Ja, also das war einfach ein geschissener Wehen, ja.
Also wenn die Hallen dann voll sind, wo man spielt, ist okay, aber die Hallen waren nicht voll, ne?
Die Wahrheit
bei ist... unserer Band nicht, damals beim Buddy Holly sicher. Ja. Nur was werden sie dort gemacht haben? Die werden dort aufgebaut haben, dann werden sie gespült haben, dann werden sie wahrscheinlich möglichst viel Schnaps reinzogen haben, damit einer ein bisschen warm wird. Und dann haben sie wieder fahren müssen und am nächsten Tag haben sie wahrscheinlich einen Hangover gehabt. Also es war wirklich, glaube ich, ganz, ganz furchtbar. Dann waren sie am 2. Februar also natürlich verschnupft, grippig und so weiter, waren sie dann am 2. Februar in Clear Lake in Iowa, also auch irgendein Nest, 5000 Einwohner. Dort hat wieder kurz Konzert gespielt und dann hat der Buddy Holly gesagt, nein, ich pack's nicht mehr, ja. Ich will nicht mehr. Ja. Jetzt geht's da wieder 400 Kilometer in Norden, damit wir dann übermorgen wieder 500 Kilometer in Süden fahren müssen. Ich muss mir da jetzt irgendwie einen Tag rausnehmen. Und er hat dann gesagt, pfeif drauf, ich miete jetzt einen Privatjet sozusagen und ich miete ein Flugzeug, also kein Jet, sondern so eine Beechcraft, also so ein Flugzeug, wo der Pilot und drei weitere Leute reinpassen und das hat er halt irgendwie, ist dann halt irgendwie arrangiert worden. Er wollte einfach nach dem Konzert in die nächste Stadt fliegen, das war dann Fargo. In der Serie, ja. Einfach, dass er dann dort ankommt in der Früh, dass er dann dort irgendwie einen Tag in ein Hotelzimmer geht, dass er seine Kleidung das erste Mal wascht seit 10 Tagen und einfach dann halt irgendwie ein paar Stunden im Bett liegt. Und das hat er gesagt, das leiste ich mir. Das war damals auch relativ billig. Also dieser Flug hat dann kostet, auf heutige Beträge umgerechnet, ca. $1,000 oder €1,000. Ja, das Konzert war gespielt und es war dann die Frage, wer spielt da, wer fliegt mit? Naheliegenderweise der Schlagzeuger war schon mit Frostbeulen im Krankenhaus. Das heißt, er wollte mitnehmen seinen Bassisten und seinen Gitarristen. Der Bassist war interessanterweise Waylon Jennings.
Oh, sagt das was?
Ja.
Country-Musiker,
ne? Der wurde ein sehr bekannter Country-Musiker. Der war auch Mitglied von welcher Supergroup, wisst ihr das?
The Highwayman.
The Highwayman. Ja, mit Johnny Cash, Willie Nelson.
Der Waylon Jennings und der
Cash. Merle Haggard, oder?
Merle Haggard war schwer. Willie Nelson, Johnny Cash und Chris Christopherson.
Ja, genau.
I was a dam builder across a river deep and wide, where steel and water did collide. A place called Boulder on the wild Colorado. I slipped and fell into the wet concrete below. They buried me in that gray tomb that knows no sound, but I'm still around. I'll always be around, 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 around.
Der war jedenfalls der Bassist. Und Buddy Holly hat gesagt, naja, drei Leute können neben einem Piloten mitsitzen, also mein Bassist und mein Gitarrist fliegen. Und dann sind aber der Richard Valenzuela und der Big Bopper kommen und gesagt, Alter, bitte, wir haben Grippe, können nicht wir bitte fliegen, dann können wir uns wenigstens einen Tag hinlegen. Ja? Und dann hat der Gitarrist gesagt, okay, Big Bopper, du bist jetzt wirklich krank, du kannst statt mir fliegen. Also das war ich nicht. Und dann der Waylon Jennings hat gesagt, eigentlich würde ich schon selber fliegen. Aber weißt du was, Richie, wir werfen eine Münze. Coin Toss. Was willst du, Kopf oder Zahl? Richie Valens sagt Kopf. Und es kommt der Kopf. Richie Valens sagt, ich habe bei diesem Münzwurf noch nie mein Leben gewonnen. Ich kann fliegen. Geil. Also gut, es fliegen Buddy Holly, Richie Valens und der Big Bopper und hat einen Pilot. Sie steigen ein. Der Buddy Holly ruft noch zum Waylon Jennings. Ich hoffe, dass euer scheiß Bus einfriert heute Nacht. Der Waylon Jennings ruft, ich hoffe, dass euer scheiß Flugzeug abstürzt. Also gut, sie steigen ein und das Problem ist, Februar in Iowa, sehr schlechtes Wetter, sehr kalt, sehr schlechte Sicht, es kommt dann auch ein Schneesturm und es ist natürlich auch so, wenn du da in der Höhe bist, du weißt dann nicht wirklich, wo ist jetzt da oben oder unten, weil es ist eigentlich alles schwarz, weil es mitten in der Nacht ist, sie fliegen, sie starten um 0.55 Uhr, also sehr schlechte Flugbedingungen und ein eher unerfahrener Pilot. Und dann steigt dieses Flugzeug hoch um 0.55 Uhr und derjenige, der noch am Tower auf diesem Flughafen ist, sieht dann, dass das Flugzeug so steigt und nach 4 Minuten sieht er aber dann, dass das Flugzeug so ganz langsam sinkt. Also an den Rücklichtern dieses Flugzeugs und auf einmal sind die Rücklichter weg. Jetzt spiele ich euch ein Lied von Bernd Begemann.
Ich wünschte, ich wäre zur Stelle gewesen, als Buddy Holly ins Flugzeug stieg. In jener Nacht gab es Schnee und Regen und ein Anfänger, der die Maschine pflegt. Glaub mir, Buddy, du bist in Gefahr, das ist dir bloß nicht bewusst. Dieses Flugzeug stürzt ab im Nebel, Buddy, nimm lieber den Bus.
Also dieses Flugzeug ist dann abgestürzt. Das ist so richtig auf ein Maisfeld reingerammt. Wie ist das passiert? Also es gibt da mehrere Theorien. Also das erste Problem ist eben, dass es sehr schlechte Sichtverhältnisse waren. Das war doch ein Schneesturm, der jetzt nicht angekündigt war vom Wetterdienst. Der Pilot war jetzt nicht ganz unerfahren, aber doch irgendwie eine Pfeife. Also dieser Pilot hatte nur Flugerlaubnis für Verhältnisse bei guter Sicht. Aber es gab da keine gute Sicht, weil es war mitten in der Nacht und es war eben irgendwo in Iowa, wo jetzt da keine Lichter am Boden sind von irgendwie Städten oder Dörfern, sondern da ist halt nur Tundra mehr oder weniger. Und auf das war dieser Pilot nicht geschult und dann wahrscheinlich auch ein Problem war, normalerweise gibt es im Flugzeug ja so einen künstlichen Horizont. Also da hast du so ein rundes Ding und da hast unten die Erde und dann hast du so eine Linie und drüber ist der Himmel und du siehst, wo das Flugzeug sich jetzt gerade bewegt. Und warum auch immer, es gab damals noch ältere solche künstliche Horizonte in diesen Flugzeugen, wo es genau umgekehrt war. Also da war die Erde oben und der Himmel unten. Und dieser Pilot hat gedacht, er sitzt in einem Flugzeug mit neuem künstlichen Horizont. Es war aber noch Erde drinnen. Das heißt, es ist am wahrscheinlichsten, dass dieser Pilot gedacht hat, er steigt ständig und in Wirklichkeit ist er ständig gesunken. Und dann ist er halt irgendwie so lang geflogen, bis er mitten in die Erde reingebohrt ist. Und so ist dieses Flugzeug dann abgestürzt und zumindest waren die alle sehr schnell tot. Also das war jetzt nicht irgendwie ein langwieriger Tod. Kann man aber dann
nicht die Schuld geben dafür, ne? Weil das müssen die irgendwie wissen vorher, ne? Oder das ist so passiert?
Naja, es war schon definitiv so, dass dieser Pilot unter Bedingungen geflogen hat, wofür man Skills oder Fähigkeiten gebraucht hätte, die er nicht hatte. Also er hat sich schon irgendwie überschätzt. Also es ist schon irgendwie eine Schuld im weitesten Sinne.
Möglicherweise wollte er, ich meine, ohne dass wir es wissen, aber vielleicht wollte er damals zu der Zeit unter den Bedingungen keiner fliegen und der hat gesagt, ich mag es halt, um das gehört. Ja,
ja sicher. Ja, was man nicht. So oft also, ist. Ne? Die wollten sicher unbedingt fliegen. Jetzt kann man natürlich sagen, Alter, bitte, die sind jetzt gestorben, einfach nur, weil sie auch noch schlafen wollten oder weil sie einmal ihr Wäsch waschen wollten. Also das klingt jetzt irgendwie furchtbar banal und profan und irgendwie, dass man sich denkt, naja, war das wirklich notwendig? Aber ich kann mir das in der Situation schon vorstellen, dass man einfach so denkt, ich will da jetzt einfach aus dieser Situation zumindest für einen Tag raus und ich will da jetzt nicht in diesem Bus sitzen. Also das war sicher irgendwie schlimm und irgendwie menschlich verständlich, aber natürlich sehr tragisch, weil an diesem Tag sind dann diese drei gestorben. Zumindest von Buddy Holly hätten wir sicher noch arge Sachen musikalisch bekommen. Wie ging es weiter? Ja, ein bisschen was kann man noch sagen. Diese Winter Dance Party ging einfach weiter. Also diese Tournee wurde weiter aufgeführt und die sind dann gefahren nach Fargo und haben dann gesagt, wir brauchen jetzt irgendwen, der singt statt dem Buddy Holly. Und dann haben sie halt irgendwen genommen, der singen konnte und der die Texte auswendig kannte. Und das war der Bobby Wee, der dann auch bekannt ist, wurde mit dem Stück Take Good Care of My Baby. Also der wurde dann sogar auch noch ein Star. Tragischer ist, seine Frau oder die ganzen Familien dieser Musiker haben von dieser ganzen Sache nicht irgendwie von den Behörden erfahren, sondern aus dem Radio. Also die haben dann das erste Mal das mitbekommen, dass jetzt der Mann oder das Kind gestorben ist, aus dem Radio. Und das war dann nachhaltig bis heute, das war dann der Anlass, dass heutzutage solche Todesmeldungen im Rundfunk oder im Fernsehen erst kommen, wenn die Angehörigen verständigt sind. Und Buddy Holly, da gab es noch jede Menge damals unveröffentlichtes Originalmaterial. Das heißt, es wurde bis Ende der 60er, wurden ständig dann neue Singles und Platten von ihm noch veröffentlicht, aus Dingen, die er aufgenommen hat. Und das wurden natürlich dann auch noch Hits. Und bleiben wird natürlich die Frage, was wäre gewesen, wenn Buddy Holly noch länger gelebt hätte. Und das war der Tag, an dem die Musik gestorben ist. Und jetzt hören wir noch die letzte Strophe von American Pie. I met a girl who sang the blues and I asked her for some happy news. But she just smiled and turned away.
Ich bin ergriffen.
I met a girl who sang the blues and I asked her for some happy news. But she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before. But the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed. But not a word was spoken. The church bells all were broken. And the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I...